Es gibt Tage, da kommt keine Studie aufs Mikro, sondern da kommt der Postbote durchs Mikro. Bei uns ist einiges an Hörerpost aufgelaufen, sodass wir beschlossen haben, heute wird der Briefkasten einfach mal geleert. Außerdem hat es ein wenig Bäm gemacht. Und auch sonst ist in der Welt einiges los, eine Menge zu besprechen. Fangen wir mit einem davon an. Und das machen wir heute. Herzlich willkommen in einer Nachtbus-Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wir sitzen uns gegenüber. Wie geht's Ihnen?
Im Estrel Hotel Berlin, dritter Stock, Blick auf Neukölln.
Flügel 1 ist noch wichtig.
Ja, Zimmernummer sagen wir jetzt nicht. Und
das hört man.
Heute Morgen hat es Bäm gemacht.
Wollen Sie das näher ausführen?
Da gab es Disco-Nebel, da gab es laute Musik, da gab es viel Glitzer. Eine schöne Eröffnungszeremonie. Ein toller Film mit schönen Impressionen und junge Leute, viel Spirit, viel Aufbruchsstimmung, viel Mut und ja, danach natürlich Update-Vorträge, Fortbildung, aber auch hier wieder mal schon am ersten Tag kann man eigentlich sagen, dass der Beweis erbracht wurde, Party und Fortbildung, das muss kein Widerspruch sein,
sondern eine Bedingung.
Vielleicht sogar eine Bedingung. Jedenfalls glaube ich schon, dass viele, viele dann hier erschöpft weggehen mit Zufriedenheit und positivem Mut und dann hoffentlich was für die Praxis mitnehmen am Montag.
Ja, Sie haben mich zu Recht in den letzten Episoden häufiger wegen meines Akronymgewitters getadelt. Wir müssen kurz erklären, BAM.
Das ist der Bundesfortbildungskongress für Allgemeinmedizin.
Und den gibt es jetzt seit exakt 3 Jahren.
Ja.
Dahinter stehen
DGAM, Hausärztinnen und Hausärzteverband, IHF und die Charité segelt auch so ein bisschen mit, eigentlich in der Person von Christoph Heinze.
Institutschef.
Institut für Allgemeinmedizin hier in Berlin.
Und vielleicht noch ganz kurz, wir sitzen in Ihrem Zimmer, dessen Nummer wir nicht verraten wollen, haben wir entschieden. Und ich sehe auf einem Ihrer Betten eine Paillettenhose liegen. Das müssen Sie kurz erklären.
Ja, das ist meine eigene. Das ist eine schwarze Paillettenhose. Es gibt dazu auch noch ein rotes Paillettensakko. Wir werden die Folge nicht früh genug rausbringen, um sie als Werbefolge für meinen morgigen Auftritt zu machen auf der Bühne. Aber ich werde in Paillette über Multimorbidität sprechen. Jetzt könnten Sie als kritischer Journalist natürlich fragen, Herr Nössler, Multimorbidität und Paillette, wie passt das zusammen?
Ja, die Frage, die sich jetzt bösartig natürlich stellen könnte, was liegt bei Ihnen an Multimorbidität vor, dass es zu diesem Kostüm kommt?
Das würde jetzt zu weit führen. Vielleicht kann man das als Cliffhanger nehmen.
Okay, wir nehmen das als Cliffhanger und jetzt haben wir gesagt, wir machen ein wenig Briefkasten säubern, Briefkasten aufräumen, Hörerinnen, Post und Hörerpost, die uns erreicht hat, in der Regel per E-Mail. Vielleicht ganz wichtig, wir müssen natürlich auf einzelne Episoden dann referenzieren, damit es den Kontext gibt.
Und den H-Index hochtreibt.
Und unseren, eigentlich Ihren H-Index hochtreibt. Wobei wir noch herausfinden müssen, ob selbstreferenzielles Zitieren da auch funktioniert, oder? Müssen wir mal gucken. Aber in jedem Fall, all diese ganzen Verlinkungen, wichtige Frage, wo machen wir die wie üblich?
In die Shownotes.
In die Shownotes. So, und vielleicht darf man auch nochmal vorweg schicken, wenn die Hörerinnen und Hörer sich fragen, wie kommen wir an Hörerpost? Wie funktioniert das? Das geht theoretisch auch per Einschreiben, Schneckenpost, aber am einfachsten ist es per E-Mail an podcast@evidenzupdate.de. Man kann auch die Kommentarfunktion auf www.evidenzupdate.de benutzen. Und für die ganz Erlauchten, die unsere Handynummern haben, man kann auch eine SMS schicken. Oder bei Ihnen sogar, glaube ich, eine WhatsApp.
Seit neuestem.
Seit neuestem.
Okay, also wir sind hier top modern. Das
WhatsApp ist für uns alle noch
Neuland. Genau. Also für alle Hörer und Hörerinnen, er macht gerade eine Raute. Okay, also Hörerpost, wir haben ein bisschen rausgepickt. Es gab echt wahnsinnig viel in den letzten Wochen und Monaten, was sich so aufgesammelt hat. Und ich habe mal so ein bisschen versucht, eher so Pass pro Toto, stichprobenartig die Dinge rauszusuchen. Und wir fangen mal an. Es gab eine Zuschrift aus dem Südwesten Deutschlands von einem Doc, der schon lange als Hausarzt niedergelassen ist. Der war auch mal Missionsarzt in Tansania. Und jetzt geht er eigentlich in Ruhestand, nämlich in diesem Monat hat er uns geschrieben. Und er schreibt, dass viele Dinge, die er bei uns hört, ihn an seinen Alltag erinnern und er das mit Müdigkeit erinnert. Er ist müde geworden in seinem Job. Er fühlt sich abgenutzt. Dieses Wort hat er benutzt. Bedankt sich trotzdem, dass wir ihm helfen zu reflektieren. Und dann kommt dieser Hinweis, den viele unserer Hörer kennen. Er findet auch keinen Nachfolger für seine Praxis. Er hat 1300 Patienten im Quartal, die jetzt erstmal nicht mehr versorgt sind, macht natürlich auch HZV. Das ist beispielhaft für die Realität vieler. Was sagen Sie einer Kollegin und einem Kollegen, die ja nach so einem langen Berufsleben halt das Licht ausmachen und das Gefühl haben, keiner macht das Licht mehr an?
Also erstmal sage ich Dankeschön für die Lebensleistung.
Ja.
Das war ein Berufsleben voller Verantwortung. Mhm. Missionsarzt in Tansania, jahrzehntelang Hausarzt, 1300 Scheine. Da, jetzt könnte man natürlich sagen, da kann man schon auch mal müde sein.
Ja.
Allerdings bringt mich das nochmal zu dem heutigen Keynote-Vortrag, unmittelbar nach der Eröffnungszeremonie.
Es ist Freitag, der 5. Juni.
Florian Stiegler hat alle aufstehen lassen, die sich in der letzten Woche müde oder erschöpft gefühlt haben.
Und wie viel war es?
Es standen alle im Saal auf, außer eine Person.
Wer war das?
Erika Baum.
Nein. Das ist unglaublich. Die
jahrelange Autorin der Leitlinie Müdigkeit und nimmer müde und aktiv. Also, aber warum hat er das gemacht? Die Quintessenz war, wir haben ein System, das müde macht. Wir haben ein System, das uns ins Hamsterrad zwingt und durch Fehlanreize unsere Zeit verbraucht und unsere Energie verbraucht. Mhm. Zum fehlenden Nachfolger, das ist bedrückend. Also nicht nur wegen seiner Praxis, sondern auch wegen der Patientinnen und Patienten. Dennoch würde ich daraus jetzt keine generelle Niedergangsgeschichte machen. Es gibt viele, viele junge Kolleginnen und Kollegen und auch dafür ist das BAM gut. Zu sehen, was da für ein Spirit ist, was da für eine Energie ist, was da für eine Aufbruchsstimmung ist.
Es gibt auch die Zukunftslounge hier.
Es gibt eine Zukunftslounge. Also insofern haben wir schon auch Grund, mit Mut in die Zukunft zu gucken.
Ja, und trotzdem ist es dann im Einzelfall immer schade, ne?
Klar.
Wenn man sieht, was von der Lebensleistung bleibt. Vielleicht durchaus passend zu diesem Thema Müdigkeit passt dann eine andere Zuschrift von einem, der auch aus dem Südwesten kommt, und zwar aus dem Breisgau, genau genommen aus Freiburg, ist ein Quereinsteiger in die Allgemeinmedizin, war früher Anästhesist und Notfallmediziner. Und der hat sich erinnert an seine Zeit im Krankenhaus, wo das halt alles noch viel krasser ist, wo Wirtschaftlichkeit so überhaupt nichts zählt bei der Verordnung von teuren Medikamenten und Therapien. Das hat er mitgebracht. Und wo Leute, die eigentlich palliativ versorgt hätten müssen, am Lebensende einfach zugeknallt werden. Mit Pharmaka zum Beispiel. Und das war für ihn der Grund zu sagen, er wechselt das Fachgebiet und geht eben raus in die Allgemeinmedizin. Und was er mitbringt, ist, dass selbst im Musterländle in Baden-Württemberg, die HZV erfunden haben und die sie dort leben, in großer Breite, und sagt er selbst, in der HZV, die eigentlich was Gutes ist, gibt es auch diesen Fehlanreiz, dass eben die Menge belohnt wird und dass eben nicht das Weglassen belohnt wird. Also er kritisiert ein generelles Problem, dass Weglassen nicht belohnt wird. Zuhören und so, Ängste nehmen, das ist alles nicht abgebildet. Ja, da haben wir irgendwie ein systemweites Problem oder ein gesellschaftsweites Problem, oder? Weglassen hat keine Kultur.
Das ist so, less is more ist wissenschaftlich populär, aber in unser Vergütungssystem passt es noch nicht rein. Hm. Und less is more ist ja auch deshalb populär, weil wir davon ausgehen, dass kluges Weglassen oftmals die bessere Medizin ist. Aber unser System bezahlt eben nicht fürs gute Entscheidungen treffen. Beziehungsweise haben wir noch gar keinen Mechanismus, der es uns ermöglicht, A, gute Entscheidungen zu identifizieren und die dann auch entsprechend zu vergüten. Deshalb ist in unserem System, so wie das aufgesetzt ist, eigentlich more is more, die sichere Strategie. Das ist eine sehr persönliche Zuschrift. Vielen Dank dafür. Dennoch ist es kein individuelles Problem, sondern eher ein strukturelles Problem.
Jetzt muss ich Sie paraphrasieren. Ich finde diesen Satz bemerkenswert. Gute Entscheidungen werden nicht belohnt, haben Sie, glaube ich, gesagt.
Das System bezahlt nicht für gute Entscheidungen.
Ich habe es jetzt etwas vereinfacht, ja.
Ja, aber das ist das Problem mit der Paraphrase. Das ist
immer wieder verrückt, falsch und vereinfachen, genau. Dann will der Wissenschaftler mal was Vernünftiges sagen, dann kommt so ein komischer Journalist daher und verzerrt und verdreht wieder alles, ja. Das ist ein spannender Punkt und irritierenderweise, wir bereiten uns ja mal viel vor, wir plaudern gerne aus dem Nähkästchen, wir machen das selten aus dem Lameng, wie das andere machen. Und wir haben ganz am Ende noch einen Hörerbrief, der genau da wieder anknüpft zum Thema, wie werden eigentlich gute Entscheidungen belohnt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Gehen wir direkt zu einer konkreten Episode. Also wir kriegen auch immer Zuschriften, sehr viel, die sich auf konkrete Episoden beziehen, aber oftmals auch so einfach generelle Zuschriften. Jetzt kommen wir in konkrete Episoden. Es geht um Episode 182, Gesundenuntersuchung. Und das war der vierte Teil unserer kleinen Staffel zu den Finanzkommissionsempfehlungen. Und da gab es viele Zuschriften und ich habe mal einfach drei rausgepickt. Die erste, da schreibt uns eine, dass sie die GU bei aller Kritik als eine Gelegenheit sieht, nämlich Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie einzuladen, für ein Gespräch Beziehungen aufzubauen und dann, Zitat, sich Zeit nehmen zu können, die Menschen auch einfach mal zu berühren. Und sie findet selten Überraschungen, aber ne, Auffälligkeiten, darum geht es ihr aber gar nicht. Dieses Konzentrieren macht für sie das Besondere, diesen Reiz aus. Das ist Thema in unserer Episode gewesen, haben Sie auch gesagt.
Ja.
Bei aller Kritik an der GU, an aller Evidenzfreiheit, dieses Ritual ist eigentlich eine coole Sache, oder?
Ja, und das haben wir, meine ich, auch in der Episode dargelegt. Ich finde diese Episode jetzt tatsächlich herausfordernd, die wir jetzt gerade aufnehmen, weil wir ja praktisch über ein Spektrum von 7 bis 8 Episoden heute sprechen.
So ist es.
Und dann auch immer wieder ins Detail gehen. Ich hoffe, wir verlieren dabei die Hörerinnen und Hörer nicht, aber Sie machen das ja sehr gut mit Ihrer Anmoderation jeweils, wenn ich das mal so sagen darf. Und deshalb bin ich jetzt gerade dabei, mich zu erinnern, wie wir das Thema bearbeitet haben. Und ich glaube, genau dieses Dilemma, das haben wir sehr in den Vordergrund gestellt, dass ich mich in einer der früheren Episoden tatsächlich mal pro GU geäußert habe.
Mit Jürgen Herbers.
Mit Jürgen Herbers. Hm. Gerade mit dieser Begründung, anfassen, Beziehung, mal über Dinge sprechen, die sonst nicht zur Sprache kommen, über soziale Probleme und so weiter. Also ein sehr wichtiger Teil der hausärztlichen Versorgung. Aber das, woran sich die GU messen lassen muss, das sind eben die Outcomes, auf die sie eigentlich abzielen sollte. Und das sind eben die harten messbaren Kriterien der kardiovaskulären Mortalität und der kardiovaskulären Endpunkte.
Hm.
Und das muss man einfach auseinanderhalten. Das heißt, die Evidenz für diese messbaren Bestandteile der GU, die ist schwach. Die Evidenz für Kontinuität, für Vertrauen, für Arzt-Patienten-Beziehungen, die ist eben schwerer messbar und das genau ist eben das, was für die hausärztliche Versorgung so wichtig ist.
Wir haben im Prinzip uns ein fragwürdiges Screening-Tool gebastelt und die klugen Leute, sagen wir mal, missbrauchen dieses fragwürdige Screening-Tool für etwas Kluges.
Sagen Sie doch, naja, was heißt missbrauchen? Es wird in sinnvolle, Sie provozieren schon wieder.
Oh, sorry.
Es wird in sinnvolle Versorgung umgewandelt und wir müssten eigentlich diese Beziehungsarbeit fördern und vergüten. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, fragwürdiges Screening-Tool, sondern ein fragwürdig wirksames Screening-Tool. Ja. Und wir müssten eigentlich die Beziehungsarbeit direkt finanzieren, statt über den Umweg.
So ist es.
Dieses nicht wirksamen Tools.
Am ehrlichsten, Herr Scherer, wäre es doch, wenn man die GU umbenennen würde in Beziehungsarbeitsuntersuchung.
Ja, und um es noch ein Stück weiter zu spinnen, man müsste vielleicht einfach mal den Mut haben zu sagen, wir wollen die Begegnung beibehalten, aber wir wollen das Ritual verändern.
Kann man ja mal einen Antrag stellen im gemeinsamen Bundesausschuss.
Zum Beispiel.
Kommen wir auch noch zu. Steht ganz unten auf unserem Zettel. Wir bleiben in dieser GU-Episode noch ganz kurz drin, weil wir dort auch über das Thema Labor gesprochen hatten. Bekanntlich, es ist ja ein ganz klein wenig Labor auch Teil des sogenannten Check-ups. Auch da, Klammer auf, gibt es ja viele, die sagen, bitte nennt es nicht Check-up. Check-up klingt nach Auto, Klammer zu. Und da hatten wir über das Laborbudget gesprochen. Und da muss ich mich in der Tat korrigieren. Da gab es etliche Zuschriften. Ich habe das etwas vereinfacht dargestellt mit dem Laborbudget, habe von Regressängsten gesprochen und alle wissen natürlich, dass es anders läuft. Beim Labor gibt es einen Wirtschaftlichkeitsbonus, wenn man zurückhaltend Labor erbringt oder veranlasst. Und es gibt keinen wirklichen Malus, sondern einen Bonus, wenn ich wirtschaftlich handle. So. Und da schreibt uns eine Hörerin, die dieses System problematisch findet. Ich glaube, das hatten Sie auch gesagt, weil es für Sie ein falscher Anreiz ist, gegebenenfalls auch gutes Labor zu unterlassen. Also ein richtiger Negativanreiz. Ich meine, das hätten Sie auch so gesagt. Sie stimmen dem zu, was die Hörerin meint, oder?
Dem würde ich schon zustimmen. Das Ziel kann jetzt nicht einfach nur sein, Labor zu sparen als Selbstzweck. Das Ziel muss sein, unnötiges Labor zu vermeiden und das Notwendige dann zu machen. Und im Grunde genommen ist das die gleiche Diskussion wie eben auch, nämlich die Problematik, wie vergütet man gute Entscheidungen?
Da haben wir es wieder.
Da haben wir wieder dasselbe. Und gute Medizin passiert eigentlich nie in den Extremen. Also auf der einen Seite alles bestimmen, auf der anderen Seite möglichst nichts bestimmen.
Genau, über- und unterversorgung.
Richtig. Und es ist im Grunde genommen die richtige Untersuchung zur richtigen Zeit, die die gute Medizin ausmacht.
Selber zuschreibende Person, oder eigentlich kann man auch sagen Zuschreiberin, oder ganz einfach Hörerin, hat in dem Brief aus ihrer Praxis dann auch geschrieben, und wir haben uns entschieden, wir lassen die Namen weg, dann sind wir auf Nummer sicher.
Vielleicht können wir mal ermutigen, ihr was dazu zu schreiben, ob die Namensnennung gewünscht ist.
Das wäre cool. Aufruf an alle, die uns schreiben. Wenn ihr oder sie möchtet, dass wir euch oder sie namentlich zitieren, schreibt es bitte explizit dazu.
Ja.
Ansonsten würden wir immer auf Nummer sicher eure Namen nicht nennen. Man weiß ja nie.
So ist es.
Diese Hörerin jedenfalls darf sich gerne noch mal melden, falls wir das nachreichen sollen. Schreibt uns, das zitiere ich jetzt. Wörtlich, wir gönnen uns den fehlenden Wirtschaftlichkeitsbonus in unserer Praxis. Also sie gönnt sich, dass sie ihn nicht kriegt, so muss man sagen, und müssen daher nicht um jedes Kreatinin, um jeden TSH-Wert vor der Angio-CT das sonst Werbeauftragt mit den radiologisch tätigen Feischen, auf wessen Budget das denn am Ende nun geht. Also kurzum, sie sagt, sie pfeifen auf den Bonus, damit ihnen der Arbeitsalltag einfach leichter ist. Das ist so, das, was sie beschreibt, die Kritik, die da drin besteht, das ist so ein typisch deutsches Ping-Pong-Spiel. Ne? Wer hat jetzt das schwarze Peter-Platt am Ende? Und niemand hat Bock, irgendeine Überweisung oder Laborauftrag auszustellen. Sie kennen das aus den Krankenhäusern, ne? Wenn dann irgendwelche Bitten kommen, mach mal noch ambulante Diagnostik. Ich habe manchmal den Eindruck, und das sagt einem ja jeder, das wird doch immer krasser, was wir uns
das,
hier
das
geben.
Ist tatsächlich ein deutsches Phänomen, nämlich die Fähigkeit, die Kosten einer Leistung intensiver zu diskutieren als die Leistung selbst.
Krass, oder?
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das, was die Hörerin hier beschreibt, das kennen viele Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ein unerquickliches Kapitel unseres Systems. Aber Sie haben so ein bisschen die Schwarze-Peter-Diskussion angesprochen, Herr Nössler. Also ich glaube nicht, dass das Hauptproblem darin besteht, dass einzelne Akteure böse oder geizig sind oder gar habgierig, sondern dass jeder versucht, möglichst vernünftig auf Fehlanreize des Systems zu reagieren. Der eigentliche Irrsinn liegt eben darin, dass man aus einer medizinischen Petitesse einen bürokratischen Irrsinn macht.
Ja. Also es gefühlt wird es doch immer mehr.
Ja.
Jedes Quartal gibt es den nächsten bürokratischen Irrsinn.
Und die Patientinnen und Patienten, für die ist das natürlich völlig unverständlich. Ja, Punkt. Daran erkennt man einfach schlechte Anreizsysteme. Und schlechte Anreizsysteme bringen vernünftige Menschen dazu, unvernünftige Dinge zu tun.
Schlechte Anreizsysteme bringen vernünftige Menschen dazu, Unvernünftiges zu tun. Es wird heute ein Zitat reigen. Ich sehe das schon, Herr Scherer. Bleiben wir kurz im Labor. Andere Zuschrift, diesmal aus Bremen. Da ist die Sache anders gelagert. Der schreibt, die haben offenbar eine 4000 Scheine und mehr Praxis, also doch recht groß. Und er sagt, sie bekämen in fast jedem Quartal ihren Wirtschaftlichkeitsbonus ausbezahlt. Der ist ja bekanntlicherweise praxisbezogen. Er spricht hier von ganz offen von 3200 Euro im Quartal. Das ist doch einiges übers Jahr. So, und er sagt, bei ihnen ist es eben so, weil sie sehr überlegt mit Labor und Diagnostik umgehen. Und er hat dann eben eine Pointe noch mitgeliefert, dass eben viele andere Kollegen es ähnlich machen wie oben zitiert, nämlich dann verzichten wir eben auf den Bonus oder nehmen halt nur einen ganz kleinen Anteilig mit und machen lieber zu viel Labor. Und dann kommt der auf einen interessanten Aspekt, der für Nerds interessant ist, nämlich man muss dazu wissen, dass das Laborbudget bezahlt wird aus der mobilitätsbedingten Gesamtvergütung. Das heißt, die ist ja gedeckelt. Und wenn ich mehr Labor mache, bleibt halt weniger Geld für alles andere übrig. Er nennt das dann Topf für alle, wird dadurch reduziert. Und er spricht tatsächlich von Leuten, und sein Vorgänger, schreibt er da, sagt, der habe jahrelang 1500% Labor veranlasst über Fachgruppen durch 1500%, Klammer auf, Vitamine, Spurenelemente etc. auf Kastenkosten. Ein Regress gab es nie, dafür teuren Rotwein vom Labor zu Weihnachten. Zitat Ende. Sein Fazit, braucht nicht weniger Zügel, sondern mehr. Da haben wir es wieder, das, was Sie eben gesagt haben. Dieses System bringt vernünftige Menschen dazu, Unvernünftiges zu tun. Aber wenn wir jetzt noch mehr Zügel einbauen, dann wird es nicht besser dadurch.
Genau das ist es. Genau das ist es. Es gibt unvernünftige Handlungsweisen, wie zum Beispiel exzessive Labordiagnostik oder Labordiagnostik ohne belastbare Indikation. Und deshalb kann ich natürlich den Wunsch nach Zügel oder den Wunsch nach mehr Steuerung auch erstmal nachvollziehen. Aber wie Sie es eigentlich insinuieren, und jetzt paraphrasiere ich mal Ihre Insinuierung.
Oh je.
Also jede Steuerung, und das wollten Sie, glaube ich, auch suggerieren, jede Steuerung erzeugt neue Ausweichbewegungen, neue Fehlanreize. Und das wird aber nichts daran ändern, dass wir ein System haben, das gleichzeitig Über- und Unterversorgung produzieren kann. Und deshalb meine ich mich zu erinnern, und jetzt kommt wieder die Schwierigkeit, alles das raufzuholen, was wir in den einzelnen Episoden an Key Messages versucht haben zu produzieren. Ich meine mich zu erinnern, dass ein roter Faden, den wir durch diese FKG-Episoden gelegt haben, der war, dass dieses einzelne Drehen und Schrauben an einzelnen Stellelementen in dem System wieder Dysbalancen an anderen Stellen macht und dass das ein Herumdoktern ist und dass es große Reformen bräuchte, die im Geiste der evidenzbasierten Medizin sind. Denn das ist doch das, wo es dann hinausläuft. Es braucht eigentlich eine Orientierung an einer evidenzbasierten Indikation. Und wenn wir eine evidenzbasierte Indikation haben und eine hohe Indikationsqualität, dann passieren solche Laborexzesse eben nicht in dieser Form. Aber das braucht systemische Rahmenbedingungen und das braucht einfach eine andere Medizinkultur und ein System, das diese Medizinkultur ermöglicht und nahelegt.
So. Und das ist heute nicht der Fall.
Und das wäre dann ein System, das die vernünftigen Menschen dazu bringt, vernünftige Dinge zu tun.
Zwischenfazit an der Stelle. Ja. Also wenn Sie formulieren, es brauche diese Medizinkultur, evidenzbasiert und vernünftig zu leben und zu arbeiten, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir sie im Moment nicht haben, weil, Martin Scherer, wir heute im Gesundheitswesen eine Industriekultur haben.
Ja, das wird Aktivität bezahlt.
Ein Wort dürfen wir reingeben, den zitiere ich jetzt auch mal namentlich, ausnahmsweise, Podcast-Freund Jürgen Windeler, ehemals IQWiG-Chef, der wird uns verzeihen, wenn wir ihn namentlich zitieren. Der hat uns auch geschrieben, wiederholt natürlich, und das ist jetzt bitte nicht als Kritik zu verstehen, zu dem Begriff Nihilismus. Das haben sie hin und wieder mal erzählt, dass ihnen das hin und wieder früher vorgeworfen worden sei, wenn sie genau das gemacht haben, was sie gerade eingefordert haben, nämlich Unvernünftiges zu lassen. Mhm. Dann ist ihnen seinerzeit hin und wieder mal medizinischer Nihilismus.
Der gesamten Degam.
Der gesamten Fachgesellschaft.
Der gesamten Degam ist das vorgeworfen worden, insbesondere dann in den Leitliniengruppen.
Ja. So, und da sind sie drauf eingegangen in einer unserer letzten Episode. Und Jürgen Windeler schrieb uns dann, ich habe das so ein bisschen als Schulterklopfen verstanden, diese Zuschrift, so nach dem Motto, warum arbeitet ihr euch eigentlich an diesem Begriff, an dieser Kritik ab? In dem Moment, wo wir es ernst nehmen, diesen Vorwurf, schreibt er, würden wir uns die Interpretation des Vorwerfenden zu eigen machen. Und er sagt, das ist undifferenzierte Polemik, dieser Vorwurf, dieser vermeintliche Vorwurf. Und Zitat, mit Begeisterung Nihilist sein heißt für ihn, wenn das heißt, Unnötiges nicht zu machen. Also er dreht das gerade ins Positive. Will heißen, man muss nicht jede Kritik ernst nehmen, Martin Scherer, oder?
Aber vielleicht manchmal richtig stellen. Es wäre natürlich nicht Jürgen Windeler, wenn er nicht auch da einen Punkt hätte. Er hat natürlich da recht. Und man sollte die Debatte eben nicht auf solche Schlagworte reduzieren. Und wenn man darauf allzu sehr eingeht, dann macht man das Spiel mit. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn man es zu lange unwidersprochen stehen lässt, dann heißt es irgendwann, die machen ja gar nichts. Und das ist das Problem. Es gibt ja diese zwei Seiten. Es gibt die Überversorgung und die Unterversorgung. Unterversorgung wollen wir ja auch vermeiden. Und deshalb muss man schon das Nötige tun. Ja. Und Nihilismus suggeriert eben, dass man selbst das Nötige unterlässt, und das können wir so nicht stehen lassen.
Nebenbei, kennen Sie den Streisand-Effekt? Haben Sie davon mal was gehört? Streisand-Effekt?
Ich meine, der war schon mal das Thema in einer unserer Episoden.
Kann sein. Barbara Streisand, Schauspielerin.
Und bekannt. Sängerin späterer auch,
ja,
leider.
Genau. Ja. Und die, von der wurde mal ein sehr unvorteilhaftes Foto gemacht und es wurde veröffentlicht. Und das fand sie natürlich nicht gut und ist dagegen vorgegangen und hat dann gegen den Fotografen und das Medium geklagt. Und erst durch ihre Klage ist das Foto publik geworden.
Ja.
Also deswegen, ich benutze die Analogie deswegen, das ist so das, was ich aus der genommen habe. Man muss nicht jede Mücke aufblasen, ne?
So ist es,
okay.
Ja.
Und trotzdem, wie Sie sagen, manchmal dann doch auch richtig stellen. Wir bleiben noch bei der Finanzkommission. Da gab es einen Hinweis, da habe ich dann auch mit einer Hörerin persönlich länger drüber gequatscht. Am Strand saßen wir.
Warum sitzen Sie mit Hörerinnen am Strand?
Das müssen Sie die Hörerin fragen, wenn die zufällig zur selben Zeit am selben Ort sind und man dann am selben Strand sitzt und auf einmal über Organspendeziffern redet. Herr Scherer, sowas passiert. Ist Ihnen sowas noch nie passiert? Dass sie mit Hörerinnen am Strand sitzen.
Doch, aber die kommen meistens aus der eigenen Familie.
Okay, also Grüße gehen in den Norden mehrfach. Ja. Auch an Familie Scherer, bitteschön. Also Organspende. Wir sind im Bereich Finanzkommission und Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Die EBM-Ziffer zur Organspendeberatung in der Hausarztpraxis, die es seit drei, vier Jahren gibt, die soll abgeschafft werden. So. Ist die EBM GOP 01480. Und das Thema ist, die Finanzkommission sagt, wir haben keine Evaluation, dass das was bringt. Es gibt keine Studie. Es wurde keine Evaluation gestartet. Und deswegen sollte man das abschaffen, weil es evidenzfrei ist. Was ist Ihre Vermutung, ob es was bringt?
Das hängt davon ab, wen Sie jetzt hier ansprechen. Sprechen Sie den Versorgungswissenschaftler Scherer an?
Ja.
Dann kriegen Sie folgende Frage, Gegenfrage, erhöht die hausärztliche Beratung tatsächlich die Zahl der Organspenden?
Das wäre die Hypothese.
Ja. Da kann man leider eine klare Antwort drauf geben, die will ich aber nicht vorwegnehmen, denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie diese Antwort sehr gerne apportieren möchten.
Was sagt der Hausarzt Scherer?
Der Hausarzt Scherer sagt, ein Gespräch darüber ist sicherlich nützlich, sofern der Patient das möchte.
Hm.
Das kann ja unglaublich viele Implikationen haben.
Ja.
Das kann persönliche Lebensängste adressieren, die dann überhaupt über dieses Thema an die Oberfläche kommen.
Wo noch viel mehr dran hängt dann.
Wo viel mehr dran hängt, das kann aber auch der nahe Angehörige sein, der im Sterben liegt. Und wo ganz viele Fragen und Sorgen mit verbunden sind. und dass sich auch wirklich ein sinnvolles und tiefgehendes hausärztliches Beratungsgespräch entspinnen kann. Und wer würde sagen, dass das dann keinen Nutzen hätte? Das ist ja das Kernelement der hausärztlichen Betreuung.
Gespräch kann nie falsch sein.
Ja. Und deshalb frage ich Sie, wen Sie hier gefragt haben, den Versorgungswissenschaftler. Dann kriegen Sie dann natürlich eine klare Frage mit einer klaren Antwort. Und das andere ist der Hausarzt, der ich ja auch noch bin.
Es bleibt kompliziert und vielleicht kann man an der Stelle nochmal Zwischenfazit machen. Wir können ja jetzt keine eindeutigen Antworten und Weisheiten liefern. Das nehmen wir uns eigentlich selten vor, ne? Wir können immer nur grau anrühren.
Naja, oder halt harte wissenschaftliche Fragen mit harten wissenschaftlichen Antworten zu diskutieren. Die Wissenschaft ist oft genug nicht eindeutig, aber je klarer die Frage gestellt ist, wird die Zahl der Organspenden erhöht. Dann kann man das schon auch mit einem klaren Nein beantworten. Das ist aber nicht gleichbedeutend, dass so ein Gespräch unnütz ist oder der Patient von diesem Gespräch nicht.
Analog zur GU.
Richtig, profitiert. Ja.
Wenn wir bei dieser Organspendeberatung bleiben, ich habe, nachdem ich dann also mit dieser Hörerin am Strand saß und wir darüber sprachen, habe ich mich tatsächlich einen halben Samstag hingesetzt und habe mal Zahlen zusammen.
Ja, es apportiert das, habe ich doch gerade
gesagt. Jetzt geht's los.
Guck mal, ich hab was.
Genau. Und das ist insofern, das muss ich jetzt auch mal so ein bisschen Recherche, Kommentierung einbauen. Das hat mich früher als Journalist immer schon aufgeregt. Die begrenzte Transparenz des deutschen Transplantationswesens. Sie war immer sehr intransparent und sie ist es nach wie vor. Man muss die Daten mühsam zusammentragen, wenn man es über viele Jahre haben will. Ich bin mir mal nicht sicher, ob das Absicht ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Alle, die vielleicht berufspolitisch unterwegs ist, werden wissen, dass der Hausärzteverband in Magdeburg bei seiner Frühjahrstagung eine Resolution gefasst hat, dass diese Organspendeberatungsziffer bitte nicht abgeschafft werden soll. Die Begründung in dem Beschluss heißt, diese Ziffer sei derzeit der einzig erfolgversprechende Ansatz beziehungsweise ein zentrales Instrument für mehr Organspende, solange es keine Widerspruchsregelung gibt. So, nachdem ich mir diese Zahlen nun angeschaut habe, wir haben das grafisch in den Shownotes, Herr Scherer.
Richtig.
Lässt sich das einfach nicht belegen. Zumindest nicht nach den nackten Zahlen. Da sieht man, wann es eingeführt wurde und es passiert nicht viel. Ich glaube auch, dass man das gar nicht herstellen kann, diesen Zusammenhang. Warum Organspenderegister? Da könnte man es ja messen. Wie hoch ist die Zustimmung? 90% der Menschen im Organspenderegister stimmen zu. Wir kennen viele Befragungen von früher von der BZGA, wo es wahnsinnig hohe Zustimmungsraten in der Bevölkerung gab. Das Problem war immer nur, wer hat einen Ausweis dabei? Dokumentierte Zustimmung. Und jetzt kommt aber, und das vielleicht noch ein dritter Aspekt dazu, ist das Problem in der Organspende ist auch gar nicht die Zustimmung, sondern die Entnahme. Das sagt auch die Stiftung Organtransplantation, dass sie in den Krankenhäusern das eigentliche Problem, die Achillesferse haben, die nicht vorhandene Entnahmekultur in Deutschland. Da könnten wir jetzt noch tiefer einsteigen. Ich komme zu der Hörerin am Strand zurück, Hausärztin. Die hat erzählt, weil ich dann argumentiert habe, naja, dann mach doch das Gespräch so, brauchst du doch keine Ziffer für. Mach es doch so. Und dann sagt die, nein, ich brauche genau diese Ziffer, damit es im Praxisalltag nicht untergeht. Sobald ich einen Incentive habe mit einem obligaten Inhalt, dann werde ich diesen obligaten Inhalt machen. Ansonsten, das in die Grundpauschale zu packen, kriege ich im Praxisalltag nicht hin.
Das verstehe ich, das passt zu dem System, wie es jetzt ist, aber es ist ein krankes System. Und es müsste die hausärztliche Leistung insgesamt so gut vergütet sein, dass die Zeit, in der das alles mit drin ist, eben ordentlich bezahlt wird. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass wichtige hausärztliche Beratungstätigkeit dann in solchen Ziffern aufgedröselt ist. Mhm. Denn es gibt ja noch viele andere Sachen, die auch noch wichtig sind, die auch noch besprochen werden müssen. Und welche Ziffern nehmen wir denn für die Sachen? Damit würde man ja auch eine Unkultur sich zu eigen machen, die in die Richtung geht, dass man versucht, diesen holistischen hausärztlichen Versorgungsansatz in alles Mögliche aufzudröseln und aufzuspalten. Ja. Und vielleicht sogar noch den Facharzt für Allgemeinmedizin dadurch zu entwerten, dass man für alles Mögliche, was eigentlich genuine hausärztliche Tätigkeit ist, eine eigene Zusatzbezeichnung
braucht. Zusatzweiterbildung.
Ja, deshalb bin ich kein Freund davon. Ich glaube, man muss ordentliche Rahmenbedingungen dafür schaffen, denn diese Ziffer, die kann man auch dann, da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube dann auch 2 Jahre lang nicht mehr abrechnen.
Mhm.
Es sind 2 Jahre.
Ja, ich glaube.
Und eben da haben wir schon wieder das Problem.
Mhm. Ja, und dann wird es halt alle 2 Jahre gemacht. Ne?
Ja. Also, ja.
Okay, also nochmal, in der Wiederholung liegt ja die Kraft. Das System ist insofern krank, als dass wir den Leuten nicht den Rahmen geben, die klugen Gespräche zu führen und mit ihren Leuten, die vor ihnen sitzen, selbst zu entscheiden, was ist jetzt wichtig.
Und es kann nicht sein, dass wir irgendwelche merkwürdigen Vergütungssurrogate haben, um uns die Zeit zu erkaufen, die woanders unnötig verbraucht wird, durch das System verbraucht wird. Das kann einfach nicht sein. Und für die Finanzkommission war eben entscheidend, ist dieser Hebel, ist diese Ziffer ein wirksamer Hebel, um die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Das ist es halt nicht.
Ja.
Das ist das Problem.
Sie hat berichtet, dass sie 2 Patienten erinnert, die nach dem Gespräch einen Ausweis ausgefüllt haben. Das heißt, sie hat einen N-of-2-Study bei sich laufen und sieht halt einen Effekt. Das würden Sie auch nicht bestreiten, dass das Praxiserleben ist, ne? Von vielen Kolleginnen und Kollegen.
Bestreite ich nicht.
Ja. Die Evidenz, vielleicht noch kurz dazu. Ich habe ein bisschen geguckt in PubMed. Es gibt wenig RCTs, also wenig randomisiert kontrollierte Studien, die das untersucht haben. Es gibt ein bisschen was aus Großbritannien, es gibt eine aus Kanada, die man findet, inwieweit Organspendeberatung in den Praxen Effekte hat. Und es ist, wenn ich ehrlich sein soll, ziemlich heterogen. Man findet, ja, es kann die Zustimmungsquote erhöhen. Es gibt aber auch Arbeiten, die in Schottland zum Beispiel gefunden haben, dass es vor allem dann vorteilhaft ist, wenn der Patient von sich aus mit dem Thema kommt, hatten sie auch gerade, ne, den Anlass. Das spricht dann wieder gegen so eine anlasslose Ziffer mit so einem Turnus. Und dann fand ich etwas, eine ziemlich verrückte Arbeit in meinen Augen, die aber wahrscheinlich gar nicht so verrückt ist. Da ging es um die Frage Reue. Ein Versuch bei Leuten, die gefragt wurden, würden sie es bereuen, vor dem Tod sich nicht pro Organspende entschieden zu haben. Und da kam irritierenderweise raus aus dieser Arbeit, wer von sich aus selbst auf die Idee kommt, dass es vielleicht doof wäre, der ist dann eher auch bereit, wenn man ihn drauf anspricht, auf das Thema, sich dann doch zu registrieren als Organspender. Wer sich aber noch nie mit diesem Gedanken beschäftigt hat und dann extern darauf angesprochen wird, würdest du es bereuen, bei dem geht die Chance, dass er sich registriert, zurück, und zwar drastisch. Das heißt, die empfinden das als Vorwurf. Also so sehr heterogene Aussagen, die man findet, wenn man durch PubMed screent. Was nehmen Sie aus diesen Mini-Evidences mit?
Also erstmal würde mich sehr interessieren, wie das mit der posthumen Reue funktioniert. Das wäre mal eine eigene Episode wert. Ja. Und dann haben sie ja ein paar schöne Sachen da rausgesucht. Also Nutt et al. Zum Beispiel, die haben ja in einer kleinen kanadischen Studie den Anstieg der Registrierung von 10% auf 28% gesehen. Und dann gibt es eine britische Machbarkeitsstudie, die dafür spricht, dass Allgemeinpraxen grundsätzlich ein guter Ort für solche Interventionen sind. Die Reue-Studie haben sie angesprochen. Und man muss dabei eben bedenken, dass die Organspendekette mehrere Glieder hat, dass das über die Registrierung dann erstmal beginnt, dann die Kenntnis der Angehörigen, die Identifikation potenzieller Spender, Meldung, Gespräch in der Klinik, die Entnahmeorganisation.
Der Transport.
Auch das. Und die 01480 adressiert erstmal vor allem das erste Glied. Deshalb bleibt meine Skepsis gegenüber der Behauptung, sie ist das zentrale Instrument für mehr Organspende.
Liege ich falsch, Martin Scherer, wenn ich sage, die Behauptung, das sei das zentrale Element, ist etwas übertrieben? So falsch wäre ich damit nicht, ne?
Nachdem es eine Paraphrase dessen ist, was ich gesagt habe, liegen Sie damit völlig richtig.
Ich wollte ein etwas drastischeres Wort dafür benutzen, Sie verzeihen es mir. Ich bin da hier der Zuspitzermann, Zuspitzerman. Sie sind der, der die Ahnung hat, und ich bin der, der alles kaputt macht.
Und so spricht, dass die Leute es verstehen. Insofern Ja, die Hausarztpraxis kann die Menschen auf dem Weg zu einer solchen Entscheidung begleiten. Ob dadurch das Organspendeproblem in Deutschland gelöst wird, das ist ziemlich unsicher.
Okay. So, Herr Scherer, eine andere Hörerpost, die wir gelegentlich zugetragen bekommen, gar nicht so oft, ist die Frage, wann man das alles hören soll. Wir erfahren mittlerweile auch von manchen, dass sie nicht mehr hinterherkommen.
Oh.
Das heißt, wir müssen immer auch mal aufpassen, dass wir nicht zu viel Länge
sagen
produzieren.
Sagen Sie dann auch immer, dass es Zusammenfassungen gibt?
Das sage ich immer und die werden auch benutzt. Aber tatsächlich ist es so, die Leute wollen es hören. Und sie sind eigentlich ganz traurig, dass sie gerade keine Zeit finden. Aber die Profis machen sich eine Liste und arbeiten die dann nach und nach ab. So, also es gibt echte Podcast-Hörprofis und die haben Methode und Strategien, das glauben Sie gar nicht. Dennoch, mein Vorschlag wäre, Martin Scherer, wir haben jetzt hier einen kleinen Teil der Zuschriften bearbeitet. Wir können ja hier mal einen Break machen fürs Erste, dass die Leute auch wieder ein bisschen Ruhe auf dem Trommelfell bekommen. Und dann machen wir einfach weiter, oder?
Ja, gerne.
Cool. Dann ist das ja ziemlich Banane, wenn ich Sie nach einem Cliffhanger frage.
Ja, weil Sie den schon gespoilert haben.
So was Blödes.
Es gibt noch mehr Zuschriften. Die werden wir dann auch konzise abarbeiten. Es geht dann, glaube ich, mit der Kardiologie weiter.
Mhm.
Und der Episode 172, dem Kardiogipfel mit DGK-Präsident Stefan Blankenberg.
Und die Zuschriften darauf. Ja. Und jetzt habe ich mal eine Frage, ob Sie vielleicht mal ein etwas in die Zukunft, mehr in die Zukunft gerichteten Cliffhanger machen wollen.
Also wir sind ja hier am Rande oder mittendrin auf dem BAM-Kongress.
Ja, genau.
Und wir wollen so Sachen gerne weitermachen. Und was wir noch nie gemacht haben, ist einen internationalen Kongress besuchen und den...
Zumindest nicht als Podcast.
Ja, richtig, natürlich.
Martin Scherers erster Kongressbesuch.
Ja, völlig klar. Also ich sag mal, genau. Also ein Podcast von einem internationalen Kongress, das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, ich war mal in Oxford.
Da hatte ich dann mich eingeklinkt.
Ja, aber Sie würden tatsächlich dieses Jahr mal mit mir zum Wonka-Kongress nach Paris fahren.
Jawohl.
Und dann könnten wir da diesen Kongress ein bisschen begleiten. Das machen wir schon auch aus Überzeugung, weil die Wonka nicht gut bekannt ist in der Hausärztinnen- und Hausärzteschaft.
Wo sie die Weltorganisation
ist. Und eigentlich ist sie die World Organization of Family Doctors. Ja. Und deshalb wollen wir uns den mal richtig vornehmen.
Genau, es sind genau genommen die Colleges und Academies und sowas. Ne?
Ja. Die DGAM ist da natürlich auch Mitglied.
Und wäre die Pandemie nicht gewesen 2020, wäre der Wonka-Kongress in Deutschland gewesen.
Stattdessen fand er online statt.
Online statt. So machen wir das, Martin Scherer. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann gleich wieder hören. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.